Hallo Welt! Das Thema der Woche: Gewalt als Werbemittel. Der neue Trailer zu The Last of Us Part 2 schlägt derzeit kontroverse Wellen. Aufgrund der expliziten Gewaltdarstellung, deren Täter wie Opfer hauptsächlich Frauen sind. Ob das misogyn ist oder progressiv, diskutieren wir in der Pixeldiskurs Podcast Episode 68 mit
Sophie Böhmer,
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist Sonntag und wieder Pixeldiskurszeit. Schau mal, ich habe mir eine neue Flasche gekauft. Trinkflasche. Das kann man jetzt natürlich da draußen nicht sehen.
Liberate your energy! Liberate your,
ja, das ist ja immer schwierig, so Trinkflaschen zu finden, die nicht irgendwie eine ganz alberne Aufschrift haben oder sowas. Das ist so eine spezielle Flasche, die eigentlich für das Sport, zum Sporttreiben gedacht ist. Aber sie ist halt super leicht, hat ein einfach, ist wie so eine Werbesendung gerade.
Nur doof, dass man das eigentliche Produkt
wenn gar nicht sieht. Wenn ihr jetzt zuschlagt, der Hotbutton schlägt zu.
Also ich hab zum Beispiel eine Flasche, da ist gar kein Aufdruck drauf.
Hatte ich eigentlich auch gedacht, dass es schön wäre, aber die war gerade im Angebot.
Ich frage mich persönlich, ob Liberate Your Energy nicht eigentlich Quatsch ist. Weil wenn du die freisetzt, klar, dann könnte man sagen, dann kannst du die nutzen, deine verborgenen Ressourcen, deines Humankapitals. Aber wenn du sie einfach nur freisetzt, dann bist du ja energielos.
Ja, du sollst sie ja auch nutzen und nicht einfach nur freisetzen.
Ja, aber dann, warum steht dann da nicht drauf, Use Your Energy?
Weil Liberate ein schöneres Wort ist vermutlich.
Ja, also es hat nicht so diesen Nutzenfaktor.
Apropos Nutzen. Ich wollte jetzt eine schöne Überleitung machen. Irgendwie sowas wie, könnt ihr euch noch dran erinnern? Erinnern ist ein gutes Stichwort. Nee, es gab diese Woche eine Werbung. Saturn hat Werbung gemacht für VR. Nämlich VR als
jetzt auf Pause als drückt. Was? Nee, warum? Nee.
Als Hilfe gegen Alzheimer, jetzt nicht mit Spielen, sondern mit alten Filmen, die dann über das VR-Headset abgespielt werden, also über das Smartphone.
Also sozusagen dieser so eine Art Cinema-Mode, den du quasi hast, wo du dann alte Filme drauf schauen kannst.
Genau, so ungefähr. Also ich kann das ja mal narrativ erzählen. Also es gibt eine junge Dame, die kommt offensichtlich zu ihrem Großvater ins Altersheim und stellt, ich glaube, fest, dass eine Zahnbürste im Hausschuh steckt und daneben halt auch irgendwie die Zahnbürste. Also offensichtlich leidet der Großvater an Demenz, dass er jetzt Sachen an falsche Orte stellt. Das ist so ein klassisches Beispiel für Demenz in Medien, dass man das schnell darstellen kann, irgendwie, dass Leute dann Schuhe in Schränke stellen und solche Geschichten. Stefan, du bist ja Krankenpfleger.
Ja, der Punkt ist klar, ja. Es gibt eine Repräsentation von Demenz.
Nein, aber es ist eigentlich,
dass Leute Sachen verlegen, ja.
Okay.
Oder auch Essen, ja. Kleiderbügel essen, was auch immer, ja.
Genau, also Repräsentation von Demenz und dann kommt dann diese Enkeltochter mit einem VR-Headset zu ihm, setzt ihm das auf und dann sieht man halt so auf alt gemachte Filme, wie er irgendwie mit den Kindern spielt und so weiter und dann setzt er das VR wieder ab und ich glaube, sie heißt Anna oder so und dann sagt er, Anna. Und hat halt nicht mehr so diesen trüben Blick auch in den Augen. Und ich fand das auf der einen Seite interessant, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, schwierig.
Warum?
Na, weil es auf der einen Seite so auch VR und vielleicht ja dann auch auf Dauer VR-Spiele als Möglichkeit für ältere Menschen positiv ins Bild rückt. Ich mich dann aber gefragt habe, ob das nicht viel zu verkürzt ist und nicht eigentlich False Advertising.
Und vor allem im Kontext, von wem diese Werbung eigentlich ist, auch. Ne? Also es ist halt von Saturn, deren Wunsch ist es ja, dass es einfach nur gut verkauft wird. Und weniger, dass es Leuten mit Demenz besser geht, so, also.
Es war jetzt halt auch nicht das Deutsche Rote Kreuz, die gesagt haben, richtig. Hey, hier, voll gut, haben wir ausprobiert, wir haben hier empirische Studien zu. Und es gab einen Punkt-12-Beitrag dazu.
Oh, wow. Das ist
eine Quelle, die ich noch nie genannt habe in diesem Podcast, wo dann auch ein Neurologe saß mit einem Doktortitel. Ich fragte mich dann auch, ob er wirklich einen Doktortitel in Neurologie hat. Falls er diesen hat, möchte ich ihn hier gar nicht ärgern, aber Punkt 12 greift, glaube ich, auch zu solchen Tricks zurück, dass sie dann irgendwie mit einem Doktortitel dahinsetzen, der dann auch so ein bisschen eigentlich relativ vor sich hergestolpert hat von dem, was er gesagt hat und ich nicht das Gefühl hatte, dass er jetzt sagt, ja, auf jeden Fall, das funktioniert und ist total hundertprozentig wirksam, sondern es war auch so, ja, ich kann mir das schon vorstellen und so, dass das funktionieren könnte.
Aber ist das nicht das Prinzip der Werbung, dass sie dir irgendwas verspricht, was nicht funktioniert und du weißt von vornherein, dass es nicht funktioniert?
Ja, allerdings ist in dem Fall das auch problematisch für Saturn, weil sie nämlich verklagt werden können für False Advertising. Ich weiß nicht, ob du deine SMS-Nachrichten heute Mittag noch gelesen hast. Ich habe dir einen kurzen Screenshot aus Powerplay von Asi Burak, das ist ein Buch zu Videospielen, geschickt, wo nämlich die Firma Luminosity verklagt wurde wegen nämlich solcher False Advertising zum Thema Alzheimer. Ich glaube, 4 Millionen mussten sie zahlen.
Oh, wow.
Aber das kommt auch wahrscheinlich ein bisschen drauf an, inwiefern, ne, also ob man das jetzt sozusagen in dieser Werbung als ein besonderes Erlebnis quasi verkauft oder ob man sozusagen nahelegt, dass es tatsächlich eine heilende Wirkung hat, ne? Weil das ist ja so ein bisschen, ich habe jetzt die Werbung nicht gesehen, ich finde sie natürlich allenfalls problematisch und auch, also ausgesprochen doof, so, aber frage mich jetzt gerade, ob das tatsächlich False Advertisement wäre. Also ob das sozusagen so weit schon geht, dass man tatsächlich da rechtliche Schritte, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe meinem Großvater das VR-Headset aufgesetzt und er hat dann Casablanca da drauf geschaut und er ist jetzt immer noch, hat immer noch Alzheimer, frage ich mich, ob das, also in Deutschland käme man damit vor Gericht sicherlich nicht durch.
Er hat
in
den ja USA nicht, vielleicht. Er hat ja nicht einfach nur alte Filme geguckt, sondern es waren ja schon Filme, die so dargestellt sind, als ob das Familienfilme
gewesen wären. Also seine eigenen
ja,
Familienvideos
und so. Ja, genau. Mhm. Wo ich mich dann auch gefragt habe, wie soll das denn funktionieren? Also klar kann ich Sachen digitalisieren und so weiter, aber dann hat er doch maximal die Erfahrung, wie wenn er sehr, sehr dicht am Screen sitzt. Also weil das sind doch dann keine 3D-Videos.
Ja, also wenn du sie nicht in 3D geschossen hast, dann bleiben sie 2D und dann hast du sozusagen das, was man ja auch bei VR gegenwärtig als Cinema-Mode sozusagen hat, dass du zum Beispiel eine um dich herum simulierte Kino-Umgebung hast und halt eine große Leinwand, auf der du dann den gleichen Film siehst, den du auch auf deinem Fernseher schauen könntest, nur mit niedrigerer Auflösung.
Ja, was ich mir vorstellen könnte, was noch ein Versuch wäre, wäre dann tatsächlich mit digitalen Spielen, wo man eine Spielwelt bastelt, die den ursprünglichen Umwelten von Menschen mit Alzheimer nachempfunden sind, die dann aber nicht dazu führen, dass Alzheimer weniger wird an der Stelle, also die Symptome des Alzheimers, sondern dass es auf die Situationen, in denen sich diese Menschen wägen, dass die dann simuliert. Also es gibt nämlich auch ein Beispiel, ich weiß leider nicht mehr, wo es her ist, aber nur von der Idee her war das so, dass sie dann einen kleinen Ort so nachempfunden haben, dass der für Menschen mit Alzheimer besser funktioniert. Also irgendwie mit runden Wegen, dass sie sich auch nicht verlaufen können und halt auch irgendwie mit einer Bushaltestelle, wo halt früher im Ort die Bushaltestelle gewesen wäre, wo sie dann halt zumindest diesen Ort wieder quasi wiedererkannt haben und dann gesagt haben, oh, das ist so meine Bushalte von früher, aber die haben die halt nach Fotos nachgebaut. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man mit VR auf Dauer zum Beispiel dann doch Umgebungen simulieren kann, die den Menschen dann mehr entspricht, in der sie sich dann halt wägen. Also wir hatten zum Beispiel früher, kann ich ja sagen, ohne Namen zu nennen, eine Person im Alzheimer, als ich mein Zivi gemacht habe, die immer wieder zurücklaufen wollte zu ihrem abgebrannten Haus. So, wo man dann zum Beispiel vielleicht dieses Haus nachmodellieren könnte. Ist jetzt auch vielleicht eher was für 2070 oder so, wo sowas vielleicht dann schneller geht. Also wir sind da ja noch in den Kinderschuhen. Aber ich fand das, auf der einen Seite fand ich das ganz interessant, weil das positiv einen positiven Punkt auf VR und diese Möglichkeiten trifft. Jetzt natürlich nicht auf Spiele an der Stelle, weil es ging ja um Filme. Also unabhängig von so einem reinen Unterhaltungswert, aber dann doch wieder so eine schöne neue Welt simuliert, die vielleicht nicht einreichbar ist.
Ja, ich verstehe dein Problem, ja. Also es hat natürlich, VR verspricht ja auch einiges im Bereich der Gesundheitsprävention und Gesundheitsförderung. Aber was letztendlich, es gibt ja auch Studien dazu, also von Leuten, die irgendwie dieses Spiel spielen, in dem man irgendwie, also Verbrennungsopfer, die also irgendwelche Verbrennungen haben und die dann ein Spiel spielen, bei dem man sich irgendwie mit Schnee bewirft oder einreibt oder sowas und was also tatsächlich die Symptome angeblich zu verringern in der Lage ist. Und ich glaube, dass da uns schon noch irgendwie einiges an Entwicklungen bevorsteht. Aber das wäre vielleicht auch eine eigene Folge wert, oder?
Ja, ich habe nämlich heute auch noch solche Sachen gelesen, wie dass man mit VR zum Beispiel auch in dann natürlich Laborsituationen Leute dazu trainieren kann, mit Erdbeben besser umzugehen. Also Laborsituationen im Sinne von, du brauchst einen extra Boden, den du mit so Niedrigfrequenz ist es dann, glaube ich, beschallen kannst, der dann auch aus einem bestimmten Material ist und die Vibrationen besser aufnimmt. Und dann hast du auf der VR-Brille hast du dann die Situation, dass quasi auch die Welt dann sich so ein bisschen schüttelt und so weiter. Und dann kannst du dann üben, wie man sich in Erdbeben verhalten kann. Oder es gibt die eine Geschichte, wo Leute erstmal nur quasi den gleichen Raum wieder gezeigt bekommen und dann auf einer geraden Linie bis zum Ende laufen sollen. Und dann bricht quasi plötzlich der Boden weg und dann sind sie in dieser Szene von Indiana Jones, wo er über diesen Pfad beim letzten Kreuzzug. Sagt euch das was? Mhm.
Ja.
Dass er da drüber laufen muss, was für die Leute ja dann auch erstmal ein Schockmoment ist, aber dann können sie darüber zum Beispiel auch Höhenangst zum Beispiel, also zumindest sich damit auseinandersetzen, wie jetzt da die Ergebnisse sind, ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen.
Ja, auch da gibt es auch, ja, habe ich auch schon gesehen, also Versuche mit Arachnophobie, wo du also ein VR-Headset trägst, in dem ein ganz normaler Küchentisch und sowas in einer relativ natürlich wirkenden Umgebung simuliert ist und machst dann deine Hände, legst du tatsächlich auf den Tisch, da wo in der virtuellen Welt sozusagen auch Hände liegen, also vermeintlich deine. Und dann kann man da unterschiedliche Stufen einstellen, sodass man erstmal nur den Raum hat. Und dann hat man irgendwie eine Spinne, eine tote Spinne in einem Glas, die irgendwie so daneben steht. Und dann kann man dann das Glas kann man wegmachen, sodass nur die Spinne da ist. Dann kann man die Spinne lebendig machen, sodass sie ein bisschen auf dem Tisch rumkrabbelt. Und letztendlich kann man das dann so einstellen, dass mehrere Spinnen dir sozusagen über die Hände kriechen. Und das soll dann auch eine Möglichkeit sein, dass man eben in einem kontrollierten Umgang mit der Angst lernen kann, diese irrationale Angst abzubauen. Aber ich denke wirklich, dass das ein Thema ist, was für eine eigene Folge gut geeignet wäre.
Ja, ich habe gleich sowieso auch noch einen News dazu. Aber ja, wir können ja auch nochmal irgendwie sowas dann speziell auf VR, sowas wie VR Health Games.
Ja, ohne englischen Titel bitte. Haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Wir hatten schon englische Titel, glaube ich auch.
Ich glaube schon, ja.
Ich frage mich nur gerade, wie man einen schönen Titel übersetzt aus VR Health Games.
VR als Gesundheitsförderung.
Ja, einen schönen Titel.
Du sagst genau das Gleiche in zwei unterschiedlichen Sprachen. Ja.
VR as Health Games. VR als Gesundheitsförderung. Ja, das eine ist doof.
Aber du musst doch anerkennen, dass es in unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich ästhetische Wörter gibt. So ja, wie zum Beispiel Geldbeutel. Also ein sehr hässliches deutsches Wort.
Wenn man das so ausspricht, dann klingt alles hässlich.
Ja, kann man machen.
Nee, aber ich finde also, auch ansonsten ist Geldbeutel doch kein schönes Wort im Gegensatz zu Portemonnaie.
Also über den Titel der Folge, die wir dann machen, sprechen wir dann, wenn wir die Folge machen. Mich interessiert eigentlich auch, Sophie, ja, was du diese Woche gespielt hast, was du mitgebracht hast.
Ich habe ein Spiel fürs Tablet mitgebracht und ich glaube fürs Smartphone auch. Das heißt Attack the Light.
Attack the Light.
Mhm.
Okay, von wem? Von wann?
Das ist von Grumpy Face Studios gemacht worden, also entwickelt worden und gepublished von Cartoon Network Games. Und wie der Publisher vielleicht schon anteasert, ist es ein Spiel zu einem Cartoon, der auf Cartoon Network läuft. Der da heißt Steven Universe einfach nur.
Und also von Steven Universe habe ich schon mal was gehört.
Ja, ich glaube, davon habe ich dir schon mal
erzählt. Du hast mir schon mal enthusiastisch davon erzählt.
Richtig, weil das nämlich ein wunderschöner Cartoon ist, den ich nur jeden wärmstens ans Herz legen kann, der ihn noch nicht kennt. Und das ist, also ich gebe vielleicht mal ganz kurz die Story wieder von Steven Universe, weil das ein bisschen wichtig ist, um auch das Spiel zu verstehen. Es ist so eine Coming-of-Age-Geschichte über Steven, der einfach kurz gesagt Abenteuer in seiner Heimatstadt erlebt und zusammen mit den Crystal Gems, das sind kurz gesagt humanoide Aliens irgendwie aus einer komplett anderen Galaxie und diese sind eben nicht nur Stevens Freunde, sondern eigentlich seine Familie. Mit denen zusammen, wie gesagt, erlebt er dann Abenteuer und rettet auch ab und an mal
die Welt.
Ja, also ja, meistens die Stadt, in der er wohnt, aber auch schon kam auch schon mal vor, dass er die Welt gerettet hat. Ja,
wieso auch nicht? Ja,
funktioniert ja gut.
Ja. Never change a running system.
Richtig. Und es ist einfach auch so, also diese Serie ist halt deswegen so toll, weil sie irgendwie so ein herzerwärmendes Plädoyer für Liebe, Freundschaft, Verständnis und Akzeptanz. Es ist auch, wird in der LGBTQ-Szene total hochgehalten, aus guten Gründen. Und es ist eine wunderbare Serie, kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Und dieses Spiel, Attack the Light, das ist 2015 erschienen, setzt diese Form dieser kleinen Abenteuer, die Steven eben erlebt, ein bisschen fort. Also ist jetzt setzt nicht irgendwie die Handlung des Cartoons fort, sondern ist so ein kleines abgeschlossenes Ding. Und ist eben so ein Abenteuer. Also es hängt immer mit so Monstern zusammen, die dann irgendwen angreifen und sie retten das dann.
Kann ich das spielen, auch wenn ich die Serie nicht kenne? Macht das Sinn?
Ja, da habe ich mir gestern auch noch Gedanken zu gemacht und ich glaube, man kann es schon machen, aber es gibt halt kaum Exposition in irgendeiner Art und Weise, also nur so ganz, ganz rudimentär. Und wenn man das halt kennt, dann macht es total Sinn, funktioniert total gut. Aber ich glaube, wenn man die Serie nicht kennt, könnte es schwierig werden, das zu verstehen.
Es geht wahrscheinlich zu viel verloren dabei.
Genau, also es ist schon für Leute gemacht, die Serie kennen, ja.
Ja, okay.
Aber deswegen sage ich, hey, wenn ihr das Spiel spielen wollt, guckt die Serie, denn sie ist sehr gut.
Sie ist sehr, sehr gut.
Richtig. Und jetzt hast du mich ein bisschen durcheinander gebracht. Moment.
Entschuldige.
Nee, ach, kein Problem. Ja, ich glaube, wenn man es spielt, also vom Spielprinzip ist es, glaube ich, nichts Besonderes. Ich habe jetzt noch nie was in der Art und Weise gespielt. Also das ist so ein taktisches RPG, einfach fürs Smartphone, wie man sich das so vorstellt. Und deswegen glaube ich nicht, dass es was großartig Besonderes ist. Es funktioniert aber einwandfrei. Also ich hatte gar keine Probleme damit. Es hat mich total reingesaugt auch. Also ich glaube, das sind irgendwie 8-9 Stunden, die man da vielleicht mit verbringen kann, plus vielleicht noch, wenn man das vervollständigen will, was ich auch gemacht habe. Aber sehr leicht zu verstehen und macht auch richtig Spaß. Also ist sehr, sehr gut umgesetzt. Und was mir besonders einfach daran gefallen hat, war eigentlich die Tatsache, dass diese Stimmung von Freundschaft und Zusammenhalt, die Serie so toll transportiert, in dem Spiel halt auch rüberkommt. Also natürlich in dem Wissen, wie die Serie selbst funktioniert, projiziert man das natürlich auch so ein bisschen aufs Spiel, das ist klar. Aber ich finde, das Spiel transportiert diese Stimmung, die in der Serie aufgebaut ist, auch sehr gut. Und dadurch, dass sie sich größtenteils auch an die Ästhetik der Serie gehalten wurde, ist es halt auch einfach schön anzuschauen. Also die Figuren sind so ein bisschen verniedlichter dargestellt als in dem Cartoon. Aber ansonsten die Umgebung und die Musik und alles ist wie in der Serie. Und dadurch ist es halt eigentlich auch eine tolle Erfahrung. Genau.
Habe ich jetzt richtig verstanden, dass es rundenbasiert ist?
Genau, ja, es ist rundenbasiert.
Und was ist der Preis? Gibt es einen Preis?
Ich glaube, es hat 5 € gekostet im App Store.
Okay, ich würde es auf meine Wunschliste im App Store setzen, wenn es eine gäbe.
Ja.
Ich habe heute extra nochmal danach gesucht, weil ich auch eine App auf meine Wunschliste setzen wollte. Und leider vergeblich.
Gibt's nicht, ne?
Du hattest mir das damals gesagt, Sophie.
Richtig.
Und du hast recht, tatsächlich, es gibt keine Wunschliste mehr. Aus welchen Gründen auch immer, aus welchen absurden Gründen auch immer.
Braucht man nicht.
Warum? Du sollst das Zeug direkt kaufen.
Genau, ja. Das ist wahrscheinlich der Impetus so ein bisschen dahinter. Na, vielleicht patchen sie es ja nochmal rein. Aber vielen Dank für den Einblick.
Im App Store aktuell für 3,49 €.
Das Spiel, Attack the
Ja. Dieses Rollenspiel hat 18 Bewertungen und sind es 6 oder 5 Sterne? 5 Sterne.
Es ist halt wirklich schön.
Hey,
das Spiel, ja. Es macht wirklich Spaß. Und also, wie gesagt, also wenn du spielen willst, guck dir vielleicht ein paar Folgen von der Serie vorher, damit du so ein bisschen das Feeling kriegst, weil der Cartoon ist so gut.
Ja, ich muss mir diese Serie ja sowieso anschauen, weil die mir jetzt ständig empfohlen wird.
Ja.
Und das werde ich dann natürlich auch tun. Ich bin ja so jemand, der tatsächlich auch Empfehlungen durchaus folgt. Es gibt ja Leute, denen kann man alles Mögliche empfehlen und das könntest du genauso gut mit einer Parkuhr sprechen. Ja, und dann gibt's
Hi.
Dann gibt's Leute. Und dann gibt es so Leute, denen kann man was empfehlen, die nehmen sich das tatsächlich zu Herzen. Ja.
Hi.
In 5 Minuten läuft ihre Parkzeit in diesem Podcast ab. Bitte werfen Sie 50 Cent in diesen Tobi ein.
Also da ich noch nicht über das sprechen darf, was ich gegenwärtig spiele und es dazu dann erst nächste Woche die Rezension gibt. Es ist geheim.
Bisschen Spannung aufbauen schon mal.
Tension. Ja. Wie bei einem Hitchcock-Film. Würde ich sagen, springen wir einfach mal direkt in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet. Und wir bringen 3 Geschichten mit, diesmal sind es nur 2, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Sophie, was hast du dabei?
Homophobia in Sport. Football Manager to feature gay players. Erschienen auf bbc.com. Geschrieben von Patrick Jennings. Und bevor ich jetzt in den Artikel einsteige, habe ich mir die Mühe gemacht, um rauszufinden, was dieses Spiel eigentlich ist, nämlich Football Manager, weil ich so dachte, das kennt jetzt vielleicht nicht jeder. Mir kam es überhaupt nicht bekannt vor. Also das ist einfach eine Sportsimulation für, Überraschung, Fußball.
Hey.
Und entwickelt von Sports Interactive, gepublished von Sega. Und das ist tatsächlich eine Serie, die seit 2009 jedes Jahr ein neues Spiel auf den Markt bringt. Also so viel dazu. Jetzt der Artikel geht um das Spiel, was jetzt, glaube ich, dann auch bald rauskommt, nämlich Football Manager dann 2018. Genau. Und ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt habt, aber es ist ja tatsächlich so, dass im Profisport Fußball es keinen einzigen aktiven Spieler gibt, der sich geoutet hat, also der irgendwie sagt, ich bin homosexuell. Obwohl es einfach, wenn man mal schaut, wie viele Leute, also wie viele Leute eigentlich tatsächlich Profifußball spielen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass da zumindest ein paar bei sind, die eigentlich schwul sind, aber sich eben nicht outen aufgrund, also zum Beispiel, weil sie einfach Angst haben, was die Folgen sein könnten für ihre Karriere und auch für ihr persönliches Leben. Und das ist eben ein Problem tatsächlich. Und die Entwickler von Football Manager haben sich eben, also sind sich dieses Problems bewusst und haben sich deswegen ein Feature für das Spiel überlegt, das, wie der Miles Jacobson, der Game Director von Football Manager, sagt, der auch in diesem Artikel interviewt wurde, dieses Feature soll das normalisieren, dass es eben auch schwule Fußballspieler gibt. Und das ist sie haben es so gelöst per Zufall, und das kommt gar nicht so oft vor, es ist wirklich ganz selten nur, wird der Spiel, also die Person, die das Spiel spielt, die bekommt eine Nachricht, in der dann steht, dass eine Figur sich geoutet hat. Und dass dann ab da so ist, dass die Figur dann einfach schwul ist. Und die einzigen Folgen, die dafür entstehen, sind tatsächlich nur positiv. Das heißt, also ich glaube, nur der Bekanntheit, also der Bekanntheitsgrad des Clubs, in dem dieser geoutete Spieler angehört, erhält einfach zusätzliche Unterstützung durch die LGBTQ-Community und ist daher einfach bekannter. Das ist so die einzige Folge, die daraus entsteht. Und bis dahin war ich sehr skeptisch und habe mir überlegt, okay, das klingt jetzt nicht besonders toll, nicht besonders durchdacht so, aber es geht noch weiter. Diese Figuren, die sich im Spiel überhaupt outen können, das sind alles fiktive Figuren, das sind keine realen Fußballspieler, die es wirklich gibt. Also das ist in dem Spiel wohl irgendwie so zweigeteilt. Einerseits gibt es natürlich die realen Leute, die wirklich auch Profifußballer sind. Und dann gibt's eben noch computergenerierte, fiktive Fußballer, die irgendwie in dem Spiel als New Gens bezeichnet werden. Und das sind einfach, ich glaube, also die sind einfach wichtig, damit das Spiel funktioniert. Also das sind so Newcomer, die dann irgendwie so nachrücken und das irgendwie alles so ein bisschen beeinflussen. Ich weiß auch nicht ganz, wie das funktioniert. Aber es wird ja eben niemandem, der jetzt real existiert, irgendwie sowas so aufgezwungen. So, hey, ja, du bist jetzt per Zufall ausgewählt worden, geoutet zu werden. Herzlichen Glückwunsch.
Bitte seien Sie jetzt schwul.
Genau. Und das Zweite, was ich eigentlich auch ganz gut fand, dass sie darauf geachtet haben, es können sich nur Figuren outen, in deren Ländern es keine Straftat ist, homosexuell zu sein. Also es ist ja auch irgendwie international betrachtet, dieses Spiel. Also das internationale Fußballspieler ist, glaube ich, nicht nur auf, ich glaube, es ist ein britisches Spiel, ich bin mir nicht ganz sicher, ein britisches Studio, was das gemacht hat, aber genau, also in den Ländern, wo Homosexualität als Straftat noch gilt, und Spieler, die aus diesem Land stammen, können sich eben nicht oder werden nicht geoutet in dem Spiel. Genau, und sie haben eben auch, und das fand ich eben auch eigentlich eine ganz gute Sache, sich bei der Implementierung oder bevor sie eben sich überlegt haben, wie soll das aussehen, sich eben Beratung bei einer Antidiskriminierungsgruppe gesucht, die heißt Kick It Out, um eben sicherzustellen, dass das ein sensibler und sinnvoller Umgang ist, der auch irgendwie jetzt nicht negativ ist, sondern irgendwie positive Folgen hat. Und jetzt als Abschlusszitat noch vielleicht kurz von Jacobson. I do think it's about time that footballers who are entertaining people around the world every week are actually allowed to be themselves rather than act as someone they are not. I look forward to the day where people who work in football feel 100% comfortable with who they are, whatever their ethnicity, genau, religion or sexuality. Ja, was sagt ihr dazu? Was haltet ihr davon?
Ich finde es jetzt erstmal von dem, was ich bislang, also ich habe mich mit der Geschichte nicht befasst, habe es jetzt gerade von dir zum ersten Mal gehört. Insofern sind das sozusagen meine ersten frischen Gedanken. Und die sind also, auf der einen Seite finde ich es vorbildlich, dass man sich als Entwicklerstudio oder auch als Publisher überhaupt damit befasst und sozusagen sich zum Ziel setzt, eine positive Darstellung mit einzubringen, auch eine gewisse Normalisierung dessen anzustreben. Noch löblicher finde ich es tatsächlich, sich an Antidiskriminierungsstellen zu wenden, die sich professionell damit beschäftigen, die Ahnung haben und das nicht so einfach auch aus dem Bauch heraus machen, weil das geht ja oft schief.
Genau.
Gleichzeitig ist es aber so, dass ich vieles daran sehr problematisch finde.
Was also, zum Beispiel?
Ich finde, zwei Dinge fallen mir hauptsächlich auf, die ich problematisch finde. Erstens finde ich es problematisch, also ich nenne kurz einfach beide Punkte, dann können wir danach drüber sprechen, falls du anderer Meinung bist, Sophie oder Tobi. Erstens finde ich es problematisch, dass das Coming Out nur positive Folgen hat. Das ist zwar gut, dass es so dargestellt wird, entspricht aber leider nicht dem simulativen Anspruch, den das Spiel nun mal hat, so tragisch es leider auch ist, ja. Der zweite Punkt, und den finde ich noch viel schwerwiegender, ist derjenige, dass das Spiel damit implizit, dass die Idee der Notwendigkeit des Coming-Outs oder das Coming-Out als Konzept überhaupt manifestiert. Weil es mich, also für mich stellt sich dabei die Frage, also wieso ist das wichtig? Und also wieso sollte das eine Rolle spielen, welches Geschlecht man liebt? Ich verstehe den Anspruch dahinter, Awareness zu schaffen. Für die Tatsache, dass einfach viele Leute sich nicht outen, weil sie um negative Konsequenzen fürchten müssen. Allerdings wäre es doch eigentlich viel schöner, wenn überhaupt kein Coming-out überhaupt notwendig wäre. Insofern ist es ein Schritt, ich sage mal jetzt ein bekräftigender identitätspolitischer Schritt, der gleichzeitig negative Konsequenz mit sich bringt, dass die Idee des Coming-outs weiter manifestiert wird.
Okay, ich sag was zum ersten Punkt erstmal, weil das gerade einfacher ist. Also das war auch mein Gedanke tatsächlich. Ich habe gedacht, ja, das ist so vereinfacht und einfach auch nicht wahr, dass das dass das tatsächlich problematisch ist. Denn leider ist es ja so, dass es auf gar keinen Fall nur positive Folgen hat. Denn wahrscheinlich für jedes Mitglied der LGBTQ-Community sind es mindestens 2 bis 3 Leute, die dann sagen, nee, der ist schwul, den Club hasse ich jetzt. Warum auch immer so. Also deswegen, so funktioniert es leider nicht. Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es sich dabei um eine Sportsimulation handelt, ist es dann doch irgendwie ein bisschen widersprüchlich, das nur so umzusetzen. Allerdings verstehe ich trotzdem den Gedanken dahinter, wieso das so ist, weil es eben normalisierend wirken soll. Und wenn man dann sagt, das hat aber auch hier schlechte Auswirkungen so, dann ja, weist man erstmal darauf hin, was erstmal eigentlich eine gute Sache ist, aber es wird ja auch, also das hat er aber auch, weiß ich nicht, also es ist trotzdem irgendwie, wirkt dann trotzdem negativer so und das ist ja nicht ihr Anspruch tatsächlich.
Ich verstehe das Argument, ja. Und tatsächlich kann man es auf diese Art und Weise nicht wirklich richtig machen. Denn genau. Wenn man tatsächlich da negative Konsequenzen implementiert, dann könnte man wiederum argumentieren, ja okay, dann manifestiert man ja sozusagen die negativen Reaktionen dessen. Deshalb ist mein zweites Argument eigentlich das, was ich stärker finde, nämlich dasjenige, dass sozusagen, warum soll das überhaupt relevant sein? Warum soll es überhaupt, sollte es nicht eigentlich überhaupt irrelevant sein?
Ich finde, aber wir haben da ja sowieso ein bisschen unterschiedliche Positionen zu. Ich finde, also gerade irgendwie, das gehört halt ganz stark zu der Identität, wen man liebt. Und ich finde, klar, man muss das natürlich nicht nach außen tragen, aber genauso gut kann man. Und ich glaube, das ist beim Fußball so, befindet man sich in Strukturen, wo man das aktiv verstecken muss, dass es so ist, dass man jetzt zum Beispiel als Mann Männer liebt. Und ich glaube, darum geht's, dass es so, also so repressiv ist, dass sie sich überhaupt nicht ausleben können. Und dieses Spiel eigentlich nur mit diesem kleinen Feature erreichen möchte, dass Leute, also dass die Gesellschaft das nicht mehr als sowas furchtbar Schlimmes sieht, dass Fußballer sich outen könnten. Und auch Leuten, also auch dann Fußballern zu sagen, ey, es ist überhaupt nicht schlimm und klar hat das Folgen für euch, aber es ist auch was Gutes für euch und eure Identität und wie ihr das auslebt.
Ja. Soll ich darauf erst noch antworten oder willst du Tobi anschließen?
Tobi, genau, was möchtest du dazu sagen?
Ich will dir widersprechen.
Mir widersprechen? Okay, dann sage ich kurz zu Sophie erstmal, dass ich dennoch will ich meine Behauptung aufrecht lassen, dass die Tatsache, dass überhaupt ein Coming-out notwendig ist, ist ein Problem, wie ich finde. Und insofern finde ich es problematisch zu sagen, wir müssen das jetzt sozusagen einbauen in ein Feld, in dem es eigentlich keine Rolle spielt, ja, weil, also dann könnte man vielleicht auch sagen, vielleicht sollten dann auch irgendwie die sich auch noch zu was anderem bekennen, vielleicht könnten sie sich als heterosexuell outen oder was weiß ich was, oder als Veganer, ne? Also man hat dann das Problem, dass du sozusagen identitäre Eigenschaften, ja, ich sehe eure Verwunderung, dass du identitäre Eigenschaften, die unverbunden sind mit dem, worum es eigentlich geht, mit reinbringst.
Naja, aber also das Problem an der Sache ist ja, dass man sich nicht als heterosexuell outen muss, weil alle annehmen, dass es sowieso schon so ist. Genau. Das ist ja das Problem daran. Richtig. Und noch eine andere Sache. Klar, man muss sich nicht outen, aber für viele ist es ein wichtiger Schritt, um sich selbst, ja. Also ein Schritt zur Selbstakzeptanz.
Klar.
Und deswegen finde ich, zu sagen, das ist nicht notwendig, stimmt so nicht. Für manche mag es so sein, für andere ist es eben sehr wohl wichtig, weil sie es auch nach außen tragen wollen, weil sie darauf stolz sind, dass es so ist.
Nee, du verstehst mich falsch, glaube okay. Ich sage nicht, dass ein Coming-out für die Person nicht notwendig ist, sondern ich sage, dass die Tatsache, dass ein Coming-out sozusagen erwartet wird oder ein aktives Bekenntnis zur Homosexualität, ja? Das finde ich problematisch. Ich finde, wenn das, also die Tat, solange dieses Bekenntnis notwendig ist oder solange man ein solches Bekenntnis erwartet, muss man davon ausgehen, dass leider die Heteronormativität weiterhin besteht, dass man eigentlich annimmt, jeder ist heterosexuell und die Leute müssten sich dann erst bekennen, um sozusagen so ein Opt-out-Verfahren einzuleiten. Aber du wolltest mir auch widersprechen, Tobi.
Beziehungsweise an einem Punkt wollte ich hier zustimmen. Also es ist ja jetzt in dem Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Fußball-Manager-Strategiespiel. Ja. Nur halt mit jetzt neuen Elementen, was irgendwie relevant sein könnte. Dass wenn man dann negative Konsequenzen dafür einbaut, wenn sich einer dieser Figuren, das scheint ja dann auch zufallsgeneriert zu sein, outet, also irgendwie ploppt dann auf, weiß ich nicht, Jaden hat sich geoutet. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf Jaden komme. Ich will es nicht falsch verstehen. Aber nehmen wir es einfach mal so. Jaden hat sich geoutet. 20% Aktien einbüße, weil Image-Schaden. So, geht ja nicht und so weiter. Fanclub auch irgendwie. Merchandise, was ist denn heute los? Geht irgendwie um 50% runter und so weiter und so fort. Dann würde ich ja als Spieler mir vielleicht denken, ja, okay, so ist halt irgendwie doof und so. Und vielleicht würde ich mir auch vielleicht als reflektierter Spieler, Spielerin denken, naja, ist ja auch richtig so, ist irgendwie realistisch. Aber ich würde es jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, auf der Ebene von so einer Konditionierung, merken, ah, okay, coming out, scheiße. Jetzt ist schon wieder, habe ich schon fast wieder verloren. Jetzt hat
der sich schon wieder geoutet.
Genau. Ja, also das wäre so, oh Mist, jetzt muss ich irgendwie ganz schnell dagegen rudern und so weiter. Was ich allerdings auch nicht komplett falsch finden würde, weil das wäre halt auch schon die Situation, dass man sich darüber dann Gedanken machen müsste, hey, das ist aber doch doof, dass man da dann irgendwie voll die Sanktionen und so weiter. Also es kann positiv sich wenden, wenn sich dann jemand denkt, ey, das ist doch voll bescheuert, so warum macht das jetzt irgendwie meine Umsätze und so weiter kaputt? Aber ich glaube, da ist das Problem die Perspektive, weil man dann nämlich die Perspektive einnimmt von wegen, okay, hier ist jetzt irgendwas, was so als Störfaktor auftaucht und meine Aufgabe in dem Spiel ist, diesen Störfaktor irgendwie zu beheben. wenn es aus der Perspektive des Spielers wäre, der sich outet, also quasi irgendwie so eine narrative Geschichte erzählt und man irgendwie auf dem Platz irgendwie, kann man ja auch ja, rumdribbeln und so weiter.
Das gibt das Spiel nicht her, also das ist
eine Tabelle im
genau,
Grunde.
Genau, das ist, genau.
Ne? Ja klar, ich schlage ja gerade eine andere Herangehensweise, also quasi ein First-Person-Shooter. First-Person-Soccer, wo man halt so ein bisschen rumläuft und halt vielleicht ja tatsächlich aus der Ego-Perspektive, das gibt's glaube ich tatsächlich nur, auch insgesamt nicht, oder?
Nee, ich glaube,
keine Ahnung, macht nicht, doch wahrscheinlich unheimlich wenig Spaß. Weil du die ganze Zeit auf den Boden gucken musst, weil die VR, ne? Das ist ja total irritierend.
Es geht mir ja nicht um VR, es geht mir um, du spielst einen Fußballspieler auf einem Platz, sonst spielst du ja immer quasi alle von oben.
Ach so, ja, naja, nee, also du spielst ja schon, kannst du schon machen. Es gibt auch so Karrieremodi und sowas, ne, wo du das schon machst, ja.
Ja, ist ja auch egal, aber
FIFA gibt es auch einen Story-Modus.
Dass du dann halt irgendwie danach vom Platz gehst und dann halt irgendwie noch das Privatleben dieses Spielers vielleicht irgendwie erfährst. Ja, und dann ja vielleicht auch mit dieser Rollendiffusion vielleicht irgendwie zu kämpfen hast, weil du vielleicht in dem Spiel, das tatsächlich ist jetzt nur ein Vorschlag, aber es wäre mein erster Punkt, wo ich dir auf der einen Seite zustimmen würde, aber doch auch das Potenzial sehen würde, dass das nicht rein nur so eine Konditionierungsebene ist. Das andere, warum das relevant ist, weil es relevant ist. Und das ist jetzt kein blöder irgendwie spitz, also
das klingt für mich erstmal nach einer Tautologie, muss ich sagen.
Das wollte ich gerade sagen. Es geht mir jetzt nicht einfach nur darum, irgendwie einen schönen Satz zu bringen, sondern im Sinne von, weil es eben in Fußballclubs und in Fußballfans, Fanclubs und so weiter und irgendwie in der medialen Darstellung von Fußball und Männlichkeit eine Rolle spielt, dass das heterosexuelle Männer sind oder die Annahme überhaupt nicht mehr hinterfragt wird, dass es heterosexuelle Männer sind und ja auch sowas existiert wie die Spielerfrauen, was auch so eine komische Kategorie ist, ist es dann halt doch wieder relevant und braucht halt eine Thematisierung in Spielen, Filmen und so weiter und so fort. Also ich würde mir auch wünschen, dass es A, dem Coming-out nicht bedarf. Ich würde dir halt schon zustimmen, dass es in dem Moment auch ein Stück weit Heteronormativität unterstützt, im Sinne von, ich markiere hier etwas als besonders, aber ich würde das Problem halt nicht bei dem Coming-out sehen, sondern dass es, das, wie du ja auch richtig gesagt hast, dass es einer Notwendigkeit des Coming-outs überhaupt bedarf. Also, dass man sich hinstellen muss und sagen muss, ja, und übrigens, ich bin schwul und das ist auch gut so, sondern dass es nicht einfach möglich ist, dass man plötzlich mit seinem Partner irgendwo auftaucht und die Leute dann auch notfalls einfach feststellen, oh, ich habe irgendwie voll die falsche Vorstellung gehabt. Und man das nicht so als öffentliches Bekenntnis propagieren muss, ob nun jetzt im privat und öffentlichen Rahmen.
Aber jetzt hast du mir im Grunde eigentlich gar nicht widersprochen, weil das ist genau das, was ich gesagt habe. Also ich habe ja gesagt, dass es durchaus ja, es kann ja einen identitätspolitisch bekräftigenden, meinetwegen auch emanzipatorischen Impetus haben. Also eine positive Konsequenz in diesem Sinne. Er kauft durch auf der anderen Seite die negative Konsequenz der Reproduktion von Heteronormativität. Das ist sozusagen das, was ich gesagt habe. Beides kommt sozusagen zusammen. Ja, ich sehe es jetzt nicht nur negativ, aber auch nicht nur positiv, sondern ich finde, es hat so zwei Seiten.
Nur weil du gefragt hast, warum ist das relevant? Aber das war dann eher quasi eine, also eine fordernde Frage.
Ja, wegen, genau.
Warum ist das relevant? Frage. Ist doch völlig egal. Also
im ja, Sinne es war eine rhetorische Frage. Ja,
okay,
ja,
dann habe ich dich einfach nur falsch verstanden.
Dann nur noch kurz als Einwurf. Dann ist das aber ja nicht direkt Kritik am Spiel selber, sondern dann wieder eher an dem großen Ganzen, oder? Weil das Spiel kann ja nichts dafür, dass es eigentlich, dass, ja, leider Gottes diese Notwendigkeit beherrscht, dass man sich outen muss. Das ist ja, also da kann das Spiel ja jetzt nichts für. Sie versuchen das ja nur irgendwie so positiv zu wenden, wie es geht.
Ja, es ist auch gar nicht so sehr, ich verstehe das, was ich sage oder die Position, die ich gerade vertrete, auch gar nicht so sehr als Kritik an diesem Spiel, sondern als Analyse dessen, was sozusagen daraus folgt.
Ja, ich wollte es nur klarstellen.
Ich will nicht das Spiel bashen, ja. Also nicht falsch verstehen. Das war es nicht mein. Also ich finde, ich wollte nur sozusagen dem der positiven Perspektive, die in dem Artikel vor allem unterstrichen wird, den du ja gerade vorgestellt hast, Sophie, sozusagen das negative Pendant entgegenstellen. Nummer 2. Stop using extreme violence to sell your game. Von Julia Alexander, polygon.com. Der folgende Artikel wird auch unser Thema der Woche sein. Deshalb stelle ich jetzt kurz hier den Artikel vor und danach gehen wir dann direkt über zum Thema der Woche und diskutieren die Argumente. Im Rahmen der Paris Games Week hat Sony einen neuen Trailer zu The Last of Us Part 2 gezeigt, um den es sich hauptsächlich drehen soll. Der Trailer ist auch der Anstoß gewissermaßen für den Artikel. Im Trailer ist es so, dass zwei Frauen von einer anderen Frau und ihren Handlangern gefoltert werden. Zu welchem Zweck ist lediglich zu erahnen. Spekulationen zufolge, kann ich vielleicht an der Stelle schon einschieben, handelt es sich um einen Flashback. Die muskulöse Protagonistin, ja, so bezeichne ich sie jetzt einfach mal, die erhängt werden soll in diesem Trailer, wäre demnach dann Ellies Mutter. Das ist, wie gesagt, alles nur Spekulation. Und die Folterer womöglich eine frühe Form der Fireflies. Die Darstellungen sind grafisch sehr explizit. Die Protagonistin kämpft gegen das Ersticken. Ihr wird außerdem die Klinge eines Messers gegen den nackten Bauch gepresst. Der Oberarm einer anderen Figur wird durch mehrmalige Hammerschläge zertrümmert. Und letztlich ist es dann so, dass den beiden es gelingt, sich zu befreien. Die Person, die die beiden gefoltert hat, der wird quasi einen Hammer in den Kopf gestoßen. Und gerade als sich die Situation dann beruhigt, kommen die sogenannten Klicker angerannt aus The Last of Us. Julia Alexander schreibt am Anfang ihres Artikels Folgendes. The gruesome imagery Naughty Dog manages to cram into a 5-minute trailer for The Last of Us Part 2 is physically uncomfortable to sit through. Zitat Ende. Wenn ihr da draußen euch übrigens den Trailer anschauen wollt, dann findet ihr ihn in den Shownotes. Julia Alexanders Kritik jetzt sind sozusagen zwei Faktoren, die sie anbringt. Einmal sagt sie, die Gewalt hier hat keinen erkennbaren Kontext. Wir kennen nicht die Motivationen oder die eine Motivation, warum diese Folter stattfindet. Außerdem sagt sie, Zitat, The violence is particularly upsetting as it features the assault of women. Zitat Ende. Sie sagt, dass Frauen als Opfer von Gewalt darzustellen gewissermaßen ein verbreiteter Topos ist. Und auch in der Realität, so sagt Julia Alexander, ist es so, dass laut einem UN-Report von 2017 etwa 35% der Frauen im Laufe ihres Lebens Gewalt erfahren. Den Einwand, dass die Person, die foltert, ebenfalls eine Frau sei, lässt Alexander nicht gelten. Sie sagt trotzdem, es handelt sich um eine kontextlose Darstellung von Gewalt gegen Frauen, um ein Spiel zu verkaufen. Sie unterstreicht ihren Punkt damit, dass sie sagt, als The Last of Us damals vorgestellt wurde, der erste Teil, da gab es in dem Trailer auch explizite Gewaltdarstellungen. Damals war es so, dass Neil Druckmann, der Creative Director von Naughty Dog, sagte, dass die Gewaltdarstellung eben nicht selbstzweckhaft sei, sondern den bitteren und realistischen Ton der Welt und Erzählung unterstreicht. Die Gewalt in den Trailern zum ersten The Last of Us zeigt uns also gewissermaßen die Motivation auch, warum Joel tötet. Außerdem, sagt Julia Alexander, sind seine Opfer, jetzt im ersten Teil, keine marginalisierten Gruppen. Letztlich stört sich Julia Alexander eben vor allem am mangelnden Kontext. Sie sagt, Zitat, If the trailer had spent 30 more seconds explaining what had led to this repugnant moment, the violence may have been explicable. Zitat Ende. Sie stellt daraufhin die Frage, wie viele Frauen wohl an der Erstellung des Trailers beteiligt waren und ob diese wohl die Möglichkeit gehabt hätten, Kritik daran zu äußern. Als Abschlussstatement, Zitat, The new The Last of Us Part 2 trailer was supposed to introduce new characters, including Yara and possibly even Ellie's mom. But all we met were victims of abuse. We met ideas of what women should be in games like this, not actual women. Zitat Ende. Das ist erstmal die Vorstellung des Artikels soweit und die Vorstellung der Argumente. Jetzt überlege ich gerade, ob es sich überhaupt lohnt, an dieser Stelle jetzt noch Musik dazwischen einzublenden.
Ja, doch, ganz kurz vielleicht.
Musik so zum Entspannen kurz, zum Runterkommen. Dann muss ich aber kurz meine Gitarre holen.
Ist die Frage, ob das ein bisschen inappropriate ist, aber
nee, wieso nicht? Wir sprechen hier über Gewalt im Videospiel.
Ja, oder halt irgendwie Stimmungstechnik. Du kannst ja irgendwas spielen, was vielleicht nicht Jupp-di-du-di-du ist.
Thank you. Das war der Soundtrack von The Last of Us, ne? Habt ihr gemerkt?
Ja, ja. Sehr gute Wahl.
Ne? Ich dachte auch, es passt thematisch ganz gut.
Ja, genau, sowas hatte ich mir vorgestellt.
Untermalt auch den finsteren Ton. Also, wie fangen wir an? Meine Position zuerst? Eure Position zuerst?
Fang du ruhig an. Oder Tobi.
Wir können auch gerne so ein Blitzlicht machen.
Also ich würde gerne. Ein Blitzlicht, inwiefern?
Ein Blitzlicht im Sinne von, ich stimme zu zum Beispiel dem Punkt, es wird in dem Trailer dargestellt, Gewalt an Frauen ohne jeden Kontext.
Okay, aber dann lass uns zwei Sachen.
Sowas in der Art.
Genau, dann lass uns die, ich finde, wir können eigentlich die Diskussion in zwei Punkte teilen. Einmal die Gewalt ist kontextlos und einmal die Gewalt ist problematisch, weil Frauen. Ne? Mhm. Ja. Und vielleicht können wir sagen, bei diesen beiden Punkten, machen wir kurz Blitzlicht. Warum nicht?
Ja, also so ein
finde ich ganz interessant.
Eingangsstatement von einem Satz, weil wenn jetzt jeder irgendwie 15 Minuten monologisiert, vor allem ich, ja, ich neige dazu manchmal, dann
okay, Eingangsstatement.
Geht es vielleicht schneller.
Tobi, ein Eingangsstatement von dir.
Ich finde nicht, dass sie kontextlos ist. Das war der erste Punkt.
Ja.
Ich finde nicht, dass sie kontextlos ist, weil die Zombie-Welt bzw. die Zombie-Apokalypse ist gesetzt und der Kontext ist eigentlich relativ klar und ich finde es eigentlich passend.
Sophie?
Ich finde das zwar kontextlos, aber ich schließe mich Tobi an. Es gibt insofern ein Mindestmaß an Kontext, weil die Welt, weil wir ja wissen, dass die Welt brutal ist und sehr gewalttätig.
Ich finde, es gibt keinen Kontext und das ist gut so.
Schön.
Zu der Thematik Gewalt gegen Frauen auch schon oder erstmal den ersten Punkt jetzt debattieren?
Ich würde den ersten Punkt erstmal debattieren wollen. Was meinst du mit, es gibt keinen Kontext?
Und das also, ist gut so vor allem.
Also mein Punkt ist der, ja, also der Trailer gibt uns wenig Kontext, ja. Und der, was ich daran interessant finde oder weshalb ich meine, das ist gut so, ist nämlich derjenige, dass den Großteil der Zeit das Publikum ja gewissermaßen gerätselt haben wird, auch überhaupt erst, um welches Spiel es sich handelt. Ja. Bei einigen Leuten war das durchaus nicht direkt klar. Es kommt keine Einblendung am Anfang. Es war einfach nicht klar, um welches Spiel es sich handelt. Man konnte rätseln. Und ich finde auch, dass dieser Mangel an Kontext dann wiederum beim Lesen des Trailers einen interessanten Effekt hat, weil man eben rätselt, wer sind die Figuren und aus welchen Gründen werden sie gefoltert. Ja. Ich finde, dass also Trailer durchaus Ellipsen aufweisen können, ja, also fundamentale Aspekte auslassen können, aussparen können, die dann zum Nachdenken und zum Spekulieren anregen. Klar, das hat Marketinggründe, aber ich finde dennoch, dass es ein völlig legitimes Mittel ist, den Kontext auszulassen.
Darf ich was dazu sagen?
Unbedingt, wir sind in einem dialogischen Podcast.
Also ich finde deinen Punkt auf jeden Fall gut. Allerdings finde ich, dass man diesen Aspekt des Marketings gar nicht unterschätzen darf. Denn so ein Trailer ist ja natürlich, soll ja genau das repräsentieren, was das Spiel ausmacht. Und wenn er eben so gewaltvoll ist, ohne wirklichen Kontext dazu zu liefern, dann stellt das ja schon so einen Grundton ein. Und das ist ja genau das, was die Alexander da kritisiert dran. Also es ist, sie benutzen diese Gewalt einfach nur als pures Mittel, also erstmal nur zur Schau, um Schaulust irgendwie auszulösen und Leute irgendwie zu sagen, hey, hier, dieses Spiel ist total gory und weiß ich nicht, irgendwie sowas in der Richtung. Und also ich finde, das ist das Problematische daran, das Spiel nur auf diesen Gewaltaspekt zu reduzieren mit ihrem Trailer.
Ich fand den jetzt gar nicht so gory, sondern eher darüber anstrengend, dass er eben nicht gory war. Also weil ich komme relativ gut klar mit solchen Geschichten wie Evil Dead oder so, alles was massive over the top ist, wo ich mir denke, ja, komm, das ist eh nicht realistisch. Aber wenn jemand quasi mit so einem Messer, also die eine Person wird da ja am Bauch quasi mit dem Messer auch einfach nur so ein bisschen
Die drückt ihr nur diese Klinge gegen den Bauch, aber schneidet sie eigentlich nicht. Aber.
Genau, also das wird dadurch unangenehm für mich, vor allem darüber, dass es realistisch wirkt, beziehungsweise was ich nachvollziehen kann, beziehungsweise wo ich irgendwie das Gefühl habe, okay, das ist jetzt irgendwie, was hat das hat was mit realer Gewalt auch mehr zu tun als etwas, wo ich mir denke, ja, da spritzt da irgendwie das Blut in der Fontäne und so weiter und es sieht alles irgendwie viel zu stark aus. Das, also, und da finde ich dann auch nicht unbedingt, dass es eine Schaulust ist, sondern es ist eher so dieses Unangenehme, was ich auch bei zum Beispiel Walking Dead, was ja im weitesten Sinne das ähnliche Genre ist, also es sind ja keine Zombies, sondern so Pflanzen-Zombies bei Last of Us.
Also so ein Pilzspore, ja.
Genau, es ist ja beides ungefähr das gleiche Setting. Da finde ich die Gewalt auch eigentlich immer gerechtfertigt, weil es die Entzivilisierung dieser Welt darstellt und den brutalen Überlebenskampf, den die Figuren an der Stelle durchführen, und finde es daher eigentlich durchaus gerechtfertigt, dass es das in diesem Trailer auch so gibt und es auch eigentlich kontextlos ist, weil es quasi ein Kampf ums Überleben und die gegen die ist und kein. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es darum geht, dass das eine Frau ist, die da gerade, also das kann man fragen, Marketing und so weiter und Darstellung von Topi und so weiter, aber ich hatte eher das Gefühl, dass es auf diesem postmodernen, brutalen, die großen Geschichten sind rum, es geht eigentlich nur noch ums nackte Überleben und wer sich da quasi durchsetzt.
Ich muss dazu sagen, ich fand den Trailer ausgesprochen, also ich stimme Julia Alexander vollkommen zu in ihrem Statement. Wo war das Zitat, das ich ganz am Anfang vorgelesen habe? It's physically uncomfortable to sit through, sagt sie. Und genau so ging es mir tatsächlich auch. Bei der Szene mit dem Messer am Bauch stimme ich Tobi voll und ganz zu. Das, was da das Schlimme daran ist, ist, dass es eben nicht over the top ist, sondern dass man wirklich fast spüren kann, wie diese Klinge gegen den nackten Bauch drückt, wie empfindlich sich das eigentlich anfühlt. Und für mich war es besonders drastisch, diese Szene mit Clip her wings,
ja,
und dann diese Hammerschläge auf den Oberarm. Das ist für mich als eine Person, die schon mal einen gebrochenen Arm hatte, ja, ist das unglaublich schmerzhaft. Wenn ich dieses, als ich diese Sequenz gesehen habe, hat direkt meine Narbe mir wieder wehgetan, ja. Weil das wirklich, das ist, ich empfand das wirklich als ganz, ganz schlimm. Also wirklich schlimm. Einer der schlimmsten, also gewalttätigsten Trailer, die ich gesehen habe, eben weil, ja, wie Tobi sagt, es nicht so over the top ist, nicht absurd ist, nicht lustig ist, nicht blöd ist, sondern so down to earth, so geerdet, so, ja, so wirklich brutal im wahrsten Sinne des Wortes. Und den Kontext allerdings, das ist ja das, worüber wir eigentlich sprechen, ich frage mich da, ist nicht die Tatsache, dass eben, so wie Tobi schon sagt, diese Ausübung der Gewalt eine Tonalität vorgibt, die für The Last of Us gewissermaßen bestimmt ist und auch insofern Kontext an sich selbst schon ist. Dabei gilt zu berücksichtigen natürlich, das ist nicht der erste und nicht der einzige Trailer zu The Last of Us 2. Es wird auch nicht der letzte sein. Es werden noch viele andere kommen, zumindest Gameplay-Trailer und so weiter. Insofern, ja, also der Marketing-Aspekt spielt eine Rolle. Es ist aber auch, muss man berücksichtigen, ein Trailer von mehreren. Der andere beispielsweise hat überhaupt keine dergleichen Darstellungen.
Ja, das kann ich jetzt gerade vielleicht mal anmerken. Ich habe dieses Argument, was ich jetzt gerade eben gebracht habe, das war tatsächlich, ist aus einem Gespräch mit einem Freund entstanden. Und ich war, als ich mit ihm darüber gesprochen habe, tatsächlich jetzt auf der Seite, auf der ihr jetzt auch seid. Und ich habe auch gesagt, ja, es ist natürlich sehr, sehr gewaltvoll so, aber es wird ja, der Vorgänger des Spiels etabliert diese Art von Gewalt schon sehr stark. Heißt, jeder, der dieses Spiel kennt, weiß, dass es einen Kontext dafür gibt und dass es nicht einfach nur aus Spaß an Gewalt passiert, sondern dass diese Welt einfach so ist. Und ich fand es aber trotzdem einfach ganz interessant, das mal gerade vorzubringen, weil sonst wäre das jetzt nicht so klar rausgekommen.
Ja, Tobi, du hattest auch noch ein Argument dazu?
Ja, ich hatte aber, ich habe es mir gerade jetzt frisch angeguckt, eher das Gefühl, dass es entweder eine Situation ist, die nach den Ereignissen spielt von Last of Us 1, also quasi in der Zukunft. Da meinte Stefan, es könnte ein Flashback sein. Das halte ich auch für realistisch, weil ich fand in Last of Us, in dem ersten Teil, war die Situation der Menschen ja durchaus wieder ein Stück weit stabilisiert, aber die Problematik war ja da, dass es so eine Art Rebellen gibt, die Störungen verursachen, also die Fireflies, die es zu bekämpfen gibt von also wenn man das staatliche Seite nennen kann. Und es gibt ja diese Zonen, die relativ sicher sind, die zwar dann ja entdemokratisiert auch ein Stück weit sind, wenn ich mich richtig erinnere, also so eine Art Polizeistädtchen sind, also kein Staat. Und das, was da jetzt wieder dargestellt ist, ist aber eigentlich so eine Szene, wo noch nicht mal dieser Grad der gesellschaftlichen Organisation erreicht ist. Also, weil es ist ja durchaus ein Vorteil, in, keine Ahnung, in der römischen Diktatur zu leben, im Gegensatz zu absolut archaischen Gesellschaften, wo es nur darum geht, dass irgendwie Gruppen von Einzelmenschen sich gegenseitig bekriegen, bei aller Kritik an solchen Staaten und auch bei der Organisation in Last of Us 1, bevor man mich hier jetzt falsch versteht.
Ich würde gerne noch eine andere Frage mit aufbringen, nämlich die Frage, ist die Gewalt, die wir sehen in dem Trailer, tatsächlich selbstzweckhaft, nur weil wir den Kontext nicht kennen? Mein Argument ist das, was würde sich ändern, wenn wir die Motivation für die Folter wüssten? Würden wir sie dann gut oder okay oder nachvollziehbar finden? Eher nicht. Noch viel wichtiger scheint es mir zu sein, es ist doch eigentlich offensichtlich, dass es ein Motiv für die Folter gibt. Ja, also ja, es gibt eigentlich keinen Grund anzunehmen in dieser Sequenz, dass die Figuren sozusagen zum Selbstzweck oder aus purem Sadismus gefoltert werden, sondern dass man tatsächlich irgendetwas sich davon verspricht. Es gibt auch Theorien darüber, was es sein könnte. Das ist ja genau da, wo das Marketing dann gut funktioniert. Und daran schließt sich sozusagen mein Punkt, den ich nochmal unterstreichen möchte. Wir wollen ja, dass sich das Medium Spiele auch künstlerisch weiterentwickelt. Und dazu gehört es für mich eben, dass man auch Sachen ausprobiert und dass man dass man eben nicht diesen klassischen Trailer macht. Wenn man dem gerecht werden, also wäre es besser, wenn dann sozusagen irgendwie so eine Voice-Over am Anfang käme, wie man das klassischerweise aus Videospiel-Trailern kennt, so
They are out for revenge. Weißt du, ne? Also war never changes.
So, hier ist wer diese Person ist. Hier ist, warum sie foltert. Und jetzt geht es los. So, ne?
Das, und hier ist die Hälfte des Spiels auch schon vorher erzählt.
Ich finde das problematisch und finde stattdessen eigentlich, dass eine ganz mutige Entscheidung und auch, glaube ich, eine sehr bewusste Entscheidung, wenn man sich gerade so die kreativen Entscheidungen von Naughty Dog anschaut, da ist ja jetzt, die machen sich ja Gedanken um sowas. Vielleicht gebe ich ihnen deshalb auch so ein bisschen den Benefit of the Doubt, aber da war mein erster Gedanke eben, das ist doch eine bewusste kreative Entscheidung, das wegzulassen, gerade um Spekulationen anzuregen.
Gerade vielleicht noch als Ergänzung dazu, also zu deinem Argument, dass Spiele sich ruhig künstlerisch ausprobieren sollten. Ich habe ein Interview mit, jetzt bin ich völlig durcheinander, David Cage. Tobi hat immer so viele Witze drüber gemacht, dass ich es jetzt falsch abgespeichert habe. Man muss
sagen, Tobi hat intern immer Witze gemacht, dass David Cage eigentlich Daniel Cage heißt.
Ist mir völlig durcheinander.
Eigentlich heißt er Davide Grutola.
Okay, aber also ich habe auf jeden Fall ein Interview.
Der Mann heißt Bernd Höcke.
Also ich habe ein Interview dazu zu dem Trailer von Detroit Become Human gelesen, der ja auch in dem Artikel erwähnt wird auf jeden Fall, weil der ja auch häusliche Gewalt zeigt. Und der wurde in diesem Interview gefragt, warum haben sie sich dafür entschieden, gerade dieses Thema aufzugreifen? David Cage entgegnet dann relativ entrüstet, ja, hätten sie mich das jetzt auch gefragt, wenn das ein Film gewesen wäre. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Frage, um zu verdeutlichen, dass das Spielen solche künstlerischen Freiheiten einfach noch nicht zugestanden werden. Also es nicht erlaubt wird, sowas auszuprobieren, während etabliertere Medien wie Filme zum Beispiel, da ist das gar kein Problem. Da wird das nicht hinterfragt, sondern da wird davon ausgegangen, dass die Macher des Films irgendwie eine Botschaft damit vermitteln wollen, irgendwie sich was dabei gedacht haben, während das bei Spielen immer noch nicht, das noch nicht angenommen wird und ihnen das eben nicht zugestanden wird.
Ich will zu dem Interview gerade kurz was sagen. Ist es recht, Tobi?
Ja.
Zu dem Interview nämlich, da ist es, das Interview habe ich auch gelesen mit David Cage zu dem Detroit-Trailer und fand seine Antwort, ich bin ganz auf der Seite von David Cage. Man muss dazu sagen, dass diese Sequenz, die du zitiert hast aus dem Interview, ja, da sagt er dann, also ne, würden Sie mich das auch fragen, wenn es sich um einen Film handeln würde? Und der Interviewer sagt, ja. Klar. Und das finde ich auch eigentlich eine ganz legitime Reaktion, denn was David Cage macht eigentlich hier einen guten Punkt, indem er sozusagen sich auf die künstlerische Freiheit beruft. Allerdings macht er das außergewöhnlich ungeschickt und dämlich,
ja.
indem er nicht darauf eingeht, dass man tatsächlich irgendwas erzählen will, was etwas Spezifisches zu vermitteln versucht oder dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, sondern einfach nur, weil es die Emotions moved. Ja. Und das fand ich, also, das ist dann wirklich ein bisschen problematisch. So, ja klar, wir machen häusliche Gewalt, weil es ist halt emotional. Das reicht mir irgendwie nicht. Da hätte noch mehr kommen müssen.
An dem Punkt habe ich auch aufgehört, das Interview zu lesen, weil ich es so schlimm fand.
Ja, also David Cage war wirklich da außergewöhnlich. Das war wirklich doof, muss man sagen.
Die Wahrnehmung hatte ich jetzt aber bei dem Trailer nicht. Also, weil ich hatte wenn man diese beiden Trailer nebeneinander legt, sowohl von Detroit als auch von Last of Us, habe ich das Gefühl, dass das Grundthema, was da eigentlich verhandelt ist, die Frage nach Menschlichkeit und menschlichem Zusammenleben. Also einmal quasi der massiven, gewaltvollen Auseinandersetzung und quasi absoluten gegenseitigen Barbarei, also irgendwie mit auch quasi in Zuständen, wo keine funktionierende Gesellschaft mehr anscheinend herrscht und dann wiederum eine Gesellschaft, die aufbaut anscheinend auf Hochtechnologie, wo man davon ausgehen muss, dass es zumindest irgendwas an Hochgesellschaft gibt, wo aber dann das Verhalten der Person innerhalb dieser hochgerüsteten Gesellschaft. Also auf der einen Seite laufen die Leute in Last of Us irgendwie mit Bögen rum, auf der anderen Seite haben wir irgendwie den hochgerüsteten Roboter, der zum Dienstmädchen also genutzt wird, der dann aber wiederum mehr Menschlichkeit zeigt als der Vater der Tochter in der Szene, der ja anscheinend auch irgendwie seine Frau umgebracht hat.
Die ist abgehauen.
Also ich habe das nur kurz gesehen mit diesen Bildern, wo das Mädchen irgendwie abgetrennte Kleistmaßen und so weiter. Achso, weil der Roboter dann anscheinend auseinandergenommen wurde von dem Typen. Oder warum?
Ich weiß nicht, da könnte man jetzt weiter interpretieren, aber das Problem ist, dass wir jetzt den Trailer noch nicht erklärt haben, sozusagen. Und deshalb würde ich mich jetzt darauf nicht so stark berufen.
Ja, gut, das habe ich jetzt schon so halb gemacht.
Aber ist schon okay, das Argument ist trotzdem verständlich.
Ich habe das Beispiel tatsächlich auch nur gebracht, um zu verdeutlichen, dass es einfach ein Problem in der Spielebranche ist, dass ihnen eben die künstlerische Freiheit nicht gelassen wird und weniger, weil ich jetzt die beiden so miteinander gleichsetzen wollte. Klar, die haben völlig, also die unterscheiden sich sehr stark voneinander. Es ging nur darum, dass ihnen einfach nicht zugestanden wird, etwas auszuprobieren.
Ja, aber wie gesagt, ich würde sagen, was beide Szenen legitimiert, ist die Frage nach, was macht uns menschlich, beziehungsweise wie sollte unser menschliches Zusammenleben organisiert sein und was könnte auch eine Dystopie in beide Richtungen, also sowohl in Zukunftstechnologie als auch Rückwurf in irgendwie Steinzeit bedeuten.
Und Julia Alexander geht aber hier einen Schritt weiter und stellt nicht diese Frage nach der Menschlichkeit, sondern nach der Rolle der Frau. Sie sagt sozusagen, dass es besonders problematisch sei, weil es sich um Gewalt gegen Frauen handle. Was ist da eure Position?
Blitzrunde wieder, oder?
Sollen wir Blitzrunde machen?
Ja, ich dachte,
okay, wir das ist irgendwie so ein neues Film, was wir etabliert haben.
Das finde ich das eigentlich ganz ulkig. Blitzrunde, machen wir. Wer will anfangen?
Mach wieder bei Tobi.
Tobi, willst du anfangen? Blitzrunde, Gewalt. Der Trailer von The Last of Us Part 2 ist besonders schrecklich, weil er uns Gewalt gegen Frauen zeigt.
Prinzipiell würde ich sagen, dass Szenen, die Gewalt gegen Frauen verherrlichen, auf jeden Fall verwerflich sind. Aber ich würde jetzt einmal für Last of Us nicht sagen, dass das nur eine ausschließliche Täter-Opfer-Szene ist, sondern ich da auch eine bzw. zwei Frauen sehe, die sehr sich stark verhalten, die auch agieren und nicht einfach nur irgendwie da misshandelt und gefoltert werden und dann vielleicht irgendwie zu Lust beim Zuschauer führen, die das irgendwie toll finden. Oder dass da einfach nur was reproduziert wird, sondern dass da auch schon Personen in einem gleichwertigen Kampf gezeigt werden.
Genau, also das wäre auch tatsächlich mein Argument. Es ist ja nicht nur, also was Alexander kritisiert, ist ja nicht nur Gewalt gegen Frauen, sondern Gewalt gegen Frauen, die Frauen in eine Opferrolle drängen. Und genau das tut der Trailer nämlich nicht, denn sie wehren sich ja und sie sind keine Opfer.
Ja, ich stimme zu. Also ich sehe keine geschlechtsspezifische Funktion der Gewalt hier in diesem Trailer. Ganz im Gegenteil sehe ich eher ein emanzipatorisches Moment darin, dass, wie Tobi sagt, die Rollen tatsächlich, also alle handlungstragenden Rollen dieses Trailers von Frauen besetzt sind. Frauen mit unterschiedlicher Statur, Frauen mit unterschiedlichem Kampfeswillen. Und dass sie insoweit ausgezeichnet sind, dass ich überhaupt nicht daran gedacht habe, hey, das sind jetzt Frauen, sondern ich sie einfach als Figuren wahrgenommen habe, die für mich gewissermaßen interessant wirkten.
Also ich, genau das finde ich nämlich auch das Problematische an ihrem Artikel. Denn sie macht das selber, was sie kritisiert an dem Trailer. Denn sie sagt, der Trailer reduziert die Frauen auf ihre Frauenrolle. Gleichzeitig macht sie aber genau das Gleiche und sieht nicht, dass der Trailer eben noch viel mehr ist als nur Frauen, die irgendwie gegen die Gewalt ausgeübt wird.
Das ist genau mein Argument. Damit habe ich das habe ich jetzt erstmal hinterm Berg gehalten, aber das finde ich ist ein sehr Stefansches Argument.
Das nehme ich jetzt mal als Kompliment.
So ähnlich wie das, was wo auch gerade mit dem Fußballmanager drüber gesprochen haben, sozusagen. Das wäre auch hier meine Position, dass sozusagen man hat eigentlich eine Darstellung mit einem emanzipatorischen Anspruch, gerade auch weil hier Frauen sowohl als gewalttätig als auch als wehrhafte Opfer, was auch immer, dargestellt werden. Ja? Also in einem Facettenreichtum, der das Spektrum des menschlichen Seins gewissermaßen widerspiegelt. Und ich finde das gerade Problematische, das große Problem, das ich mit dem Artikel habe, dass Julia Alexander gewissermaßen sexistische Vorannahmen dem sozusagen überstülpt.
Ich habe da schon, also von wegen, wer war das von euch? Ich sehe da keine Frauen.
Stefan.
Ich war das. Stefan, also ich habe da schon stark Frauen gesehen, also und mir auch gedacht, zum Beispiel, wow, ist die eine bufft im Sinne von, weil ich aber auch dachte, es wäre Ellie in der Zukunft quasi.
Heißt sie Ellie?
Ja.
Sie heißt Ellie. Ja. Aber das ist mutmaßlich nicht Ellie, aber das wissen wir nicht zu diesem Zeitpunkt.
Ja, aber ich habe jetzt, ich spreche über meine Wahrnehmung. Ich habe mir halt in dem Moment gedacht, wow, das ist, also das hat doch nichts mehr mit der Person zu tun, die ich, also deswegen ist es wahrscheinlich eher die Mutter, aber ich dachte halt eher so, okay, das ist irgendwie 10 Jahre in die Zukunft gesehen und man sieht dieser Person diese 10 Jahre und das Aufwachsen in der Zombie-Apokalypse halt an. Das ist jemand, der hat halt ziemlich viel Scheiße mitgemacht, um es verbal auszudrücken, was ich sonst, glaube ich, nicht so häufig tue. Aber ob das jetzt nur die Mutter ist oder Ellie selber, ist ja dann auch nicht mehr relevant. Aber da hatte ich jetzt nicht das, also da ging es mir dann aber auch nicht so unbedingt um das Geschlecht, hatte aber schon die Perspektive von, ah, okay, da wird jemand realistisch dargestellt, der in dieser Welt lebt und das sind irgendwie wehrhafte Personen. Und ob das jetzt nur eine Frau ist oder nicht, hat für mich dann weniger die Rolle gespielt als dieser Moment von die Person, die in dieser Umwelt lebt. Also quasi eher das, was ich an den Blicken, an der Statur der Person, an Umwelt quasi zeichnet. Also die Staturen verweisen auf eine Umwelt, die halt menschenfeindlich und tödlich ist, in der man so sein muss, wo es auch gar nicht unbedingt so möglich ist, andere Rollen auszuleben, als halt irgendwie die kriegische Auseinandersetzung.
Ja, weiterführend dazu auch noch mal kurz gesagt, der Trailer zeigt ja nicht nur eben einfach generische Frauen, wie du ja gerade schon sagst, sondern ausdifferenzierte Figuren. So. Also die alle irgendwie unterschiedliche Attribute haben, denen man das auch direkt ansieht. Und insofern noch mal, um auf den Artikel zurückzukommen, sie schließt ja, glaube ich, mit dem Satz, es werden keine echten Frauen gezeigt, sondern nur irgendwie generische Frauen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie die Formulierung war.
Soll ich dir das Zitat kurz zuspielen?
Ja, bitte.
Sie sagt, we met ideas of what women should be in games like this, not actual women.
Ja, und das stimmt halt auch. Also ich finde schon, also ja, also es werden natürlich Ideen von Frauen gezeigt, aber sie sind nicht, also es sind ja spannende Figuren, denen man sich ja auch, also denen man was abgewinnen kann. Es sind ja jetzt nicht einfach nur irgendwelche generischen Opfertypen, sondern erstmal so, wie was der Trailer jetzt hergibt, spannende Figuren, wo man weiß, okay, denen passiert was und die sind irgendwie wichtig.
Wenn man diesen Satz ernst nimmt, we met ideas of what women should be in games like this, not actual women, dann müsste man sagen, was ist die Idee, die dort gezeichnet wird, wenn man tatsächlich mal so jetzt herangehen will an diesen Trailer, wie ich persönlich es jetzt niemals machen wollen würde, freiwillig, aber nehmen wir mal an, macht das jetzt einfach mal so, dass man jetzt alles dort liest als Manifestation von Weiblichkeit, ja, dann müsste man sagen, okay, dann sind aber die Frauen, die dort dargestellt werden, gewissermaßen, sie sind gewalttätig, sie sind Folterer, sie sind aber auch Gefolterte, sie sind stark, sie sind aber auch verletzlich, durch das Brechen des Armes, wohingegen die Protagonistin ja eben irgendwie so trotz der Tatsache, dass sie gerade am Ersticken ist, irgendwie noch jemanden da irgendwie festhält und die andere Person noch irgendwie den Hammer jetzt in den Kopf haut und so weiter. Sie sind auch muskulös, sind aber auch schmächtig. Ja, also man hat ganz unterschiedliche Darstellungen. Da frage ich mich so ein bisschen, oder würde ich Julia Alexander gerne fragen, wenn sie diese Darstellung kritikwürdig findet, dann was ist die Darstellung der Actual Woman, wie sie sich vorstellt, und ist es nicht eigentlich etwas, wo sozusagen sie auch dann wieder Stereotype mit reinbringen würde, mit Actual Woman?
Genau, ja. Denn was ist schon die eigentliche Woman, Frau? Ja. Genau, also das ist halt, das ist eine ätzende Aussage, weil es irgendwie intendiert, dass es eben ein
die genau, Frau an
ein,
sich.
Dass es ein ganz genaues Frauenbild gibt, was Frauen irgendwie haben sollten, und genau das, so ist es ja nicht.
Ja.
Ich hätte noch einen Punkt aus einem Gespräch mit einem Freund letztens über Game of Thrones, der den Punkt hatte, den ich auch sehr unterstützenswert finde, dass man zwar kritisieren kann, wie bestimmte Frauen in bestimmten Sendungen, wie zum Beispiel Game of Thrones, gezeichnet werden und dass solche Thematiken wie Vergewaltigung oder Gewalt gegen Frauen vorkommen, aber dann hat er darauf hingewiesen, was ich auch ähnlich sehe. Man muss aber halt auch den Kontext sehen, also Game of Thrones ist jetzt natürlich fiktiv, aber zum Beispiel historischen Kontext, dass es in bestimmten Kontexten auch sinnvoll ist, bestimmte Figuren so darzustellen, also eben nicht als emanzipiert, wehrhaft und so weiter, weil es durchaus historische Zeiten gab, wo es überhaupt gesellschaftlich nicht anerkannt war, als Frau emanzipiert und quasi irgendwie gewalttätig und so weiter zu sein oder sich zu wehren, weil man dann halt relativ schnell wahrscheinlich geköpft worden ist, also wo es ja noch nicht mal erlaubt war, quasi unehelichen Sex zu haben und solche Geschichten. Oder man muss ja gar nicht so weit zurückgehen, bis in den 90ern war in Deutschland Vergewaltigung in der Ehe erlaubt. Also dass man sowas dann aber auch darstellen kann und sagen kann, okay, ich habe hier eine Figur, die wehrt sich nicht, die ist an der Stelle Opfer von zum Beispiel männlicher Gewalt. Und es ist aber auch wichtig, das so darzustellen, weil es eben auch diese Situationen gibt, finde ich halt auch völlig legitim. Und dann muss man, glaube ich, so ein bisschen gucken, dann wiederum bei dem Punkt, was ist die Standarddarstellung? Wenn wir nur noch diese Darstellung haben von Frauen als Opfern in Videospielen, als Opfern von Gewalt und halt eben nicht mit quasi moderneren Rollenbildern, aber auch dieses andere Bild muss zum Beispiel, um auf historische Problematiken hinzuweisen, ja möglich sein. Genauso wie wir mittlerweile Filme haben, die Sklaverei genau, also nicht genauso darstellen, aber zum Beispiel auch mit zum Beispiel den Begrifflichkeiten dann auch benennen.
Vor allem, also in dem Fall sogar noch nicht mal nur historische Gegebenheiten, sondern ja auch tatsächlich aktuelle. Also von daher, ja, ich stimme dir zu. Das wollte ich nur noch ergänzen.
Weiß
also,
einfach, ja, den Kontrast ja aufzumachen.
Wir sind uns eigentlich ganz einhellig hier, würde ich sagen, in unserer Kritik an diesem Artikel. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal ein Segment weiter. Hörerkommentare. Wir haben zweierlei Kommentare im Angebot. Ich muss die Gitarre wieder ablegen, Moment. Das ist immer so ein bisschen störend hier mit der Gitarre, muss ich sagen. Das ist ein ausgesprochen widersinniges Instrument. Liebe Leute da draußen, ihr könnt natürlich, wenn ihr eure Position zu diesem Artikel, zu unserem Thema der Woche oder unseren Positionen artikulieren möchtet, immer gerne auf pixeldiskurs.de gehen und dort ohne euch anzumelden kommentieren, so wie Ricer es getan hat. Ricer bezieht sich hier auf die Folge, welche Folge war das jetzt? Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war die letzte Folge.
Ja, ich glaube auch.
Die wir gemacht haben zum unfreiwilligen Spiel. Und Ricer schreibt: Tolle Folge, spannende Diskussionen. Ihr ergänzt euch sehr gut. Gegen Ende eures Gespräches schoss mir die erste Folge, die ich vom Pixeldiskurs gehört habe, in den Kopf. Stefans Interview mit Jochen Gebauer, in dem es um Spec Ops The Line ging. Es geht um den Punkt, dass die Konsequenzen von Spielen verhandelbar sind. Und mein Gedanke ist, wie sehr sich die Macher von Spec Ops The Line der Spieldefinition bewusst waren. Dreht Spec Ops The Line die Spieldefinition gar um? Es geht um die Szene mit dem weißen Phosphor und die Entscheidungen, weiterzuspielen, also Einsatz des weißen Phosphors, oder das Spiel abzubrechen, was einer Rettung der Zivilisten und Soldaten gleichkommt. macht Spec Ops The Line die Spielerinnen und Spieler hier zum unfreiwilligen Charakter, ohne dass es offensichtlich ist? Ich muss dazu sagen, dass Spec Ops The Line meine Sicht auf Spiele, meine Spielweise und meine Vorlieben nachhaltig beeinflusst hat. Das war mir im Moment des Spielens nicht klar, aber nach dem Hören eures Podcasts beschleicht mich das Gefühl, dass Spec Ops The Line unfreiwilliges Spielen eingebaut hat. Konsequenzlos für mich und die Charaktere im Spiel wäre mein Handeln gewesen, wenn ich das Spiel während der Szene mit dem weißen Phosphor abgebrochen hätte. Auch Aussagen der Entwickler, dass der Abbruch des Spiels an dieser Stelle eine valide, konsequenzlose Option ist, könnten darauf hindeuten, dass das Spiel, wenn es nicht abgebrochen wird, ab diesem Zeitpunkt seine eigene Integrität als Spiel in Frage stellt. Obwohl es ein Spiel ist. Liebe Grüße nach Marburg. Reiser, vielen Dank für deine Nachricht. Ich stimme allerdings nicht zu, muss ich sagen.
Nicht?
Nicht.
Nein.
Jetzt bin ich gespannt.
Shame. Shame.
Nein, ich stimme nicht zu, da ich es so weit nicht dehnen würde mit Spec Ops The Line. Also ich bin zwar, wen das interessiert, damals gab es ein Interview, das ich mit Jochen Gebauer geführt habe. Da ging es um diese weiße Phosphor-Szene. Und ich weiß gar nicht mehr, haben wir relativ lange, glaube ich, drüber diskutiert und waren noch gegensätzlicher Auffassung. Allerdings würde ich nicht so weit gehen zu sagen, also was ich problematisch finde, ist sozusagen die Annahme, dass der Abbruch des Spiels eine valide Entscheidung im Umgang mit dem Spiel ist. Denn dafür müsste es noch weitere Indikatoren geben, die das Spiel sozusagen über den Bereich des Spieles hinaus verlängern. Eine Referenz beispielsweise auf die vorspielerische Welt. Das allerdings macht Spec Ops The Line nicht. Sondern es ist dann einfach so, dass ich quasi, also das trifft ja dann sozusagen auch auf jedes Spiel zu, ja, dass wenn ich etwas nicht tun will, wenn ich jetzt einen Hund in einem Spiel nicht erschießen will, und es ist aber Teil der Mission, wie in Watch Dogs es zum Beispiel der Fall war, wobei da musste man ihn tatsächlich nicht töten, aber nehmen wir es mal an, dann könnte ich sie auch abbrechen, könnte sagen, ja, das Spiel war da halt vorbei. Aber das ist halt, da kollabiert sozusagen die diegetische Welt in sich zusammen, und da sie keine Brücke geschlagen hat zur außerdiegetischen Welt, ist es für mich kein unfreiwilliges Spielen.
Und insofern vielleicht auch nicht konsequenzlos, denn man bricht das Spiel ja ab und kann es nicht zu Ende spielen. Also das vielleicht auch noch dazu.
Ich musste gerade an Inside denken, weil da würde ich das sehen, das ist ja Major Spoiler.
Nein, lass uns nur nicht Inside spoilern. Warum? Das also Statement ohne. So reicht schon, es ist schon verständlich.
Ja, okay, ja, du hast recht. Man versteht's, wenn's.
Man muss es nicht
spoilern. Okay, ich dachte, ich muss es noch irgendwie elaborieren, nee. Was ich meine. Aber ja.
Wir haben ja auch eine Folge gemacht zu Inside, eine Deep Reading-Episode.
Stimmt,
die können wir gern verweisen. Falls euch das, da gibt's auch, das ist eine Folge, in der wir alles spoilern zu Inside. Eine sehr interessante Diskussion dazu haben. Und darauf würde ich einfach verweisen, ja, und ich würde dir zustimmen.
Ja.
Ja.
Außerdem schreibt Marvin Reiser auf pixeldiskurs.de, Zitat: Eine hervorragende Diskussion, die mich bei dem erwähnten Thema Freiheit und Macht an ein Zitat des Philosophen und Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn erinnert. Ich kenne den nicht, tut mir leid. Zitat Anfang. Man kann Macht über andere Menschen ausüben, solange man ihnen etwas gibt. Nimmt man einem Menschen aber alles, dann hat man seine Macht über ihn verloren. Dies geht zwar in eine eher politische Richtung, aber demnach muss man Menschen gewisse Freiheiten zusprechen, um Macht über sie ausüben zu können. Dabei kam mir der Gedanke und die Frage auf, inwiefern existieren bereits Spiele, bei denen explizit politische Machtverhältnisse und die damit herrschenden Freiheiten und Einschränkungen einer Gesellschaft behandelt werden. Und eine allgemeinere Frage bezüglich der Chancen und der potenziellen Macht von Games auf die Spieler. In Zeiten, in denen ein, ich nenne es mal Social Network Game namens Blue Whale die Macht besitzt, Jugendliche in den Selbstmord zu treiben, oder das beste Beispiel Pokémon Go, welches Millionen Menschen auf die Straße trieb auf der Suche nach virtuellen Kreaturen, während diese Menschenmassen einmal wegen eines einzigartigen Pokémons einen Großteil von New Yorks Infrastruktur kurzzeitig lahmlegte, aber auch Spiele wie Life is Strange den Spielern den Klimawandel vor Augen führen, oder Spiele wie Luca und das geheimnisvolle Silberpferd, welches in Zusammenarbeit mit der Polizeiberatungsstelle entwickelt wurde, um Kindern eine Alternative zu Gewalt zu bieten. Wie seht ihr die Macht von Computerspielen, deren potenzieller Einfluss auf unsere Gesellschaft und ob wir in Zukunft mehr solche Spiele zu erwarten haben, die gezielt einen Einfluss ausüben wollen? Wie auch das Beispiel mit Luca, sollte es mehr Spiele geben, um die Kinder/Jugendlichen auf diesem eher interessanteren spielerischen Weg zu informieren oder zu erziehen? Haben, in Anführungszeichen, einfache Spielereien solche Macht und wie damit umgehen? Liebe Grüße.
Darf ich schon mal einen kurzen Seitenhieb machen?
Auf Blue Whale.
Ja, exakt. Blue Whale ist ein Internet-Hoax. Ja. Es gab es in diesem Ausmaß nie, beziehungsweise, also es gab die Berichterstattung darüber, es gab gegebenenfalls dann irgendwie Folgeeffekte davon, aber dass es wirklich diese App im großen Maß gab und so weiter und so fort, ist halt einfach mittlerweile widerlegt. Und also ich finde da an der Stelle tatsächlich eher den Internet-Hoax, der sich so stark hält, auch in teilweise Fachdiskussionen, nämlich auf der Gamescom war das nämlich auch der Fall, schwieriger als die Blue, also das ist das, also die gab es ja nicht. Ich finde das schwieriger, dass es diesen Internet-Hoax die ganze Zeit noch gibt. Ja. Also weil die App selber gab es nicht, die würde ich dann natürlich schlimmer finden, aber
ja, ja, ist schon ist nachvollziehbar. Ja. Und die, also okay, weißt, die Spiele mit den Machtverhältnissen, also die Machtverhältnisse und also Freiheiten und Einschränkungen einer Gesellschaft behandeln gewissermaßen, die gibt es ja. Die gibt es zahlreich sogar. Insbesondere, und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, lieber Marvin, dass es ein Buch gibt namens Persuasive Games von Ian Bogost, der selbst auch Entwickler ist und sozusagen da auch ein bisschen eine theoretische Perspektive drauf hat. Und der nennt nicht nur ganz viele dieser Titel, er macht sie auch selbst und bietet uns auch ein gewisses Analyseinstrumentarium dazu an, um sozusagen zu argumentieren, inwiefern Spiele durch ihre prozedurale Rhetorik, nennt er das, also eine Argumentation in Form von prozessualer Darstellung, prozeduraler Darstellung, inwiefern diese in Spielen enthalten ist. Und das kann gehen von spezifischen Titeln, die also eine politische Agenda haben, wie beispielsweise The McDonald's Video Game, das euch in die Situation versetzt, in der ihr also ein McDonald's-Manager seid und unterschiedliche Entscheidungen treffen müsst zur Bewirtschaftung von Land und zur Produktion von Fleisch und so weiter. Ein Serious Game. Auf der anderen Seite aber auch Titel wie Animal Crossing, die sozusagen also Ian Bogost zeigt sozusagen, wie Animal Crossing eine ökonomisch-instrumentelle Logik dem Spieler auferlegt und dafür auch ein reflexives Moment stiften kann, insofern man denn diesen Schritt der Reflexion darüber hinausgeht. Also ja, das gibt es sowohl in der Praxis als auch in der Theorie und es ist sehr spannend.
Also ich glaube, das ist auch so ein Thema für eine eigene Folge, weil, also es waren jetzt auch ganz viele Beispiele mit dabei, wo man teilweise auch nochmal stark ins Detail gehen könnte. Zum Beispiel, warum rennen Leute wegen Pokémon Go über irgendwelche Ampeln und also ist es einfach nur irgendwie Manipulation und Macht? Gibt es Macht als Substanz überhaupt? Können Spiele Macht haben? Sind Spiele überhaupt ein Subjekt und können Macht ausüben? Sind sie nicht auch dann quasi immer nur künstlerische Werkzeuge von Autoren und so weiter und so fort? Also seht ja quasi schon, wo die Reise hingeht. Das können wir jetzt, glaube ich, in den Hörerkommentaren nicht abfrühstücken. Danke aber sehr für diese interessante Diskussionsanregung, würde ich es jetzt mal nennen, weil ich würde nicht allen Punkten zustimmen, würde aber sagen, falls wir es mal schaffen, können wir ja noch über diesen Themenkomplex in einer eigenen Folge reden.
Das machen wir. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf iTunes und lasst uns etwas Feedback da. Am besten eine 5-Sterne-Rezension. 4 Sterne gehen auch noch, alles drunter muss jetzt nun wirklich nicht sein. Ihr könnt uns auch auf Facebook, auf Twitter und auf pixeldiskurs.de Feedback geben. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann wäre das natürlich ganz fein und ihr bekommt eine herzliche Umarmung von uns. Ihr könnt das tun, indem ihr uns Spenden sendet. Auf pixeldiskurs.de findet ihr dazu in der unteren rechten Ecke der Website einen Spenden-Button und ihr könnt ihn benutzen, auch wenn ihr keinen PayPal-Account habt.
Oder PayPro.
Nein, Tobi.
Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine schöne Woche. Bis dahin.